Guten Tag, es begrüßen Sie zu einer weiteren Folge der philosophischen Brocken, Esther Ramhatter und
Richard Heinrich.
Wir haben ja schon eine Sendung über Descartes gemacht. Da haben wir uns hauptsächlich mit Fragen der Mathematik, mit den Fragen des Ich, der Stellung, die Descartes zum Ich gehabt hat, mit Zusammenhängen davon beschäftigt. Vor allem haben wir versucht aufzuzeigen, welchen Eindruck Descartes gemacht hat auf verschiedene Personen im Laufe der Philosophiegeschichte und immer noch macht mit seiner, könnte man sagen, mit seiner Attitüde oder seinem Versuch oder seiner Geste, seinem Willen, die Philosophie und überhaupt die Wissenschaften neu zu denken, zu reformieren, also einen ganz anderen Ansatz zu finden, einen ganz neueren Sicherheitsanspruch zu finden.
Neu zu begründen, auch mit einer neuen Vorstellung von dem, was Denken eigentlich ist und was die Bedeutung des Denkens ist.
Also insbesondere haben wir uns da auf Valéry und Hegel bezogen, auf die er so einen starken Eindruck gemacht hat und für die er sozusagen einen Teil von dem vorgegeben hat, was Moderne ausmacht, könnte man sagen. Also ich möchte jetzt nochmal zurückkommen auf diesen Versuch, neu zu sagen, was Denken ist. Und Ihnen da jetzt, um das wieder in Erinnerung zu rufen, ein paar Stellen vorlesen. Und ebenso meinte ich, dass die Wissenschaften, die in Büchern niedergelegt sind, wenigstens die sich auf bloß wahrscheinliche Voraussetzungen stützen und in denen es keine strikten Beweise gibt, sich nur nach und nach aus den Meinungen verschiedener Personen aufgebaut und vermehrt haben und daher der Wahrheit nicht so nahe kommen, wie die einfachen Erwägungen, die ein Mann von gesundem Verstand ganz natürlich über Dinge anstellen kann, die vor ihm liegen. Oder dieses Projekt macht er sich eben. Da ich mich aber damals nur auf die Suche nach der Wahrheit begeben wollte, glaubte ich, ich müsse all das als völlig falsch verwerfen, wofür ich mir nur den geringsten Zweifel ausdenken könnte, um zu sehen, ob danach nicht irgendwelche Überzeugung zurückbliebe, die gänzlich unbezweifelbar wäre. Das waren jetzt zwei Zitate aus dem Discours de la Méthode und einen möchte ich noch aus den Meditationen anschließen. So habe ich denn heute zur rechten Zeit meine Gedanken aller Sorgen entledigt, mir ungestörte Muße in einsamer Zurückgezogenheit verschafft und werde endlich ernsthaft und unbeschwert zu diesem allgemeinen Umsturz meiner Meinungen schreiten. Also da hat man auf einer Seite diesen Revolutionär Descartes, der sich und die Auffassungen von Wissenschaften umzustürzen behauptet. Und jetzt möchte ich von eben diesem Descartes noch etwas vorlesen, und zwar aus seinen vier Grundsätzen im Discours de la Méthode. Den ersten von diesen vier Grundsätzen, der enthält eine Passage, die lautet folgendermaßen: Den Gesetzen meines Vaterlands zu gehorchen, an der Religion beharrlich festzuhalten, in der ich durch Gottes Gnade seit meiner Kindheit unterrichtet worden bin, und mich in allem anderen nach den maßvollsten jeder Übertreibung fernsten Überzeugungen zu richten, die von den besonnensten gemeinhin in die Tat umgesetzt werden, habe ich beschlossen. Und im dritten Grundsatz heißt es, eher meine Wünsche zu ändern als die Weltordnung.
Ja, das ist natürlich schon ein ganz scharfer und interessanter Gegensatz, dass man da an der einen Stelle jemanden von einem Totalumsturz aller hergebrachten Meinungen, Virtualisierung von allem, woran man überhaupt glauben kann, sprechen hört und dann an einer anderen Stelle eine derartig stockkonservative Einstellung zum Leben und zur Welt überhaupt äußern hört, dass man gar nicht glauben kann, das sei dasselbe, der da spricht. Aber das ist wirklich einer der sehr, sehr wichtigen Punkte bei Descartes, dass man versteht, wie diese beiden Aspekte bei ihm zusammengehören. Also, dass man eben seine Vorstellung von Modernität nicht wirklich verstehen kann, wenn man nicht auch diese Seite sieht, die in diesen konservativen Verhaltensregeln ausgedrückt ist. Und der springende Punkt ist eben, dass er eine ganz bestimmte Vorstellung des Verhältnisses von Theoriebildung und Lebenspragmatik hat, in der sozusagen ein Equilibrium hergestellt werden muss zugunsten dieser theoretischen Radikalität, muss eine Entlastung vom, sagen wir mal, Entscheidungsdruck, den die Pragmatik, das tägliche Leben, das Praktische mit sich bringt. Also muss eine solche Entlastung geschaffen werden. Theoriebildung ist nicht möglich in dem Sinn, wie er sie versteht, wenn sie quasi unablässig von, wenn sie unablässig in einer Situation erfolgt, wo man dann mit Entscheidungen konfrontiert ist, die zu treffen, man nicht die hinreichenden Informationen hat. In der Praxis, im Leben stehen wir dauernd in Entscheidungssituationen, für die wir nicht kognitiv ausreichend gerüstet sind. Das Wichtige ist, dass wir, seine Vorstellung von Theorie ist, eine solche, dass sie nur verwirklicht werden kann, wenn man sich bis zu einem gewissen Grad davon auszuklinken imstande ist. Und dieses Ausklinken erfordert, dass man eben sich diese Ruhe schafft, in der man sich dann zurückziehen kann, und die kriegt man nicht, wenn man damit beschäftigt ist, gegen die äußeren Umstände aufzubegehren. Das ist ein...
Also man könnte sagen, dass er sich dann entweder sehr tatsächlich ernst nimmt oder zumindest so tut, als ob er sich ernst, schon in erstaunlicher Weise ernst nimmt in seinem theoretischen Unterfangen.
Natürlich nimmt er sich unendlich ernst. Also das haben wir ja auch schon letztes Mal besprochen. Er sieht seine eigene theoretische Entwicklung als etwas, was die Entwicklung der Wissenschafts- und Philosophiegeschichte stärker beeinflusst als alles, was in den 1000 Jahren davor passiert ist. Das ist völlig klar. Ihm geht es, wenn er sagt, er braucht diese Ruhe oder so, nicht darum, dass er nicht belästigt werden würde, dass er sich wollte, sondern das ist echt im Dienste dieser Situation, die einzige ist, in der man Wissenschaft betreiben kann, seiner Ansicht nach. Die Sache ist aber wirklich bei ihm in sehr, sehr vielen Hinsichten auch ganz, ganz tief verankert. Also das hat einerseits, hat diese Konzeption des Verhältnisses von wissenschaftlicher Theorie und Alltagspragmatik, einerseits hat er für die eine Begründung. Der erste Satz seines spät in seinem Leben geschriebenen großen Philosophie-Lehrbuches der Prinzipien der Philosophie, der erste Satz dieses Buches sagt, wir müssen uns immer bewusst halten, dass wir alle als Kinder auf die Welt kommen und nicht als Erwachsene. Das heißt, wir kommen auf die Welt in einem Zustand, in dem wir überhaupt noch nicht über ein adäquat ausgebildetes Erkenntnisvermögen verfügen, in dem wir noch nicht imstande sind, über unsere Umwelt die Daten zu erkennen, die wir haben müssten, um Entscheidungen zu treffen, die wir aber auch schon als kleine Kinder immer treffen müssen, nämlich ob wir diesen Brei essen wollen oder nicht essen wollen, ob wir jetzt aufs Klo gehen wollen oder nicht aufs Klo gehen wollen. Alle diese Entscheidungen müssen von uns als Heranwachsenden sozusagen in einer kognitiv unterdeterminierten Situation getroffen werden. Das heißt, wir müssen urteilen, bevor wir über die Daten verfügen, die uns ein wirklich hilfreiches Urteil ermöglichen würden. So ist bei ihm der Begriff des Vorurteils begründet. Und diese Verspätung, diese Verzögerung, in der unsere Erkenntnis immer steht, gegenüber der Notwendigkeit zu urteilen, die schleppen wir mit durch unser ganzes Leben. Der Mensch hat Prinzip, der Mensch ist prinzipiell ein Vorurteilswesen. Aber Descartes ist nicht in diesem Punkt der Auffassung, die viele Philosophen ab dem frühen 20. Jahrhundert gehabt haben, dass man daher sagen muss, der Mensch ist eben ein Vorteilswesen, fühlen wir uns wohl, dafür freuen wir uns, dass wir diese Vorteile haben, sondern er hat darüber nachgedacht, was man machen muss, damit man die los wird. Und dafür hat er dieses Konzept entwickelt von diesem Semelin Vita, einmal im Leben muss man sich eine Auszeit nehmen und versuchen, entlastet vom äußeren Druck, darüber nachzudenken, wie man diese Vorurteile loswerden kann, damit man seine Erkenntnissituation optimiert, auf die Höhe sozusagen der notwendigen Entscheidungen bringen kann. Und das ist etwas, was seiner Ansicht nach jeder Mensch einmal im Leben tun sollte. Das ist eine Sache, die er von den jesuitischen Exerzitien natürlich gelernt hat, die aber außerdem für die ganze Menschheit gilt und gemacht werden muss. Und insofern sieht er sich als einen, der einen Beitrag zur Entwicklung der Wissenschaft überhaupt leistet. Also dieser Gedanke ist bei ihm sozusagen theoretisch legitimiert und verankert. Diese Disparität von theoretischem Radikalismus, Revoluzertum und pragmatischem Konservativismus ist nicht etwas, was ihm einfach passiert, sondern das hat er ganz genau überlegt. Das gehört zu seinem Lebensbild und zu seinem Bild von Wissenschaft. Und Der zweite Punkt, also das ist nicht nur legitimiert, sondern das spielt auch wirklich in den entscheidendsten Zusammenhängen seiner philosophischen Überlegungen dann immer wieder eine Rolle. Wenn Sie zum Beispiel die Meditationen lesen, diese Geschichte, wie er da an allem zu zweifeln beginnt und dann schält sich aus diesem Zweifel die eine Sache heraus, die eine absolut unerschütterliche Gewissheit darstellt und auf der man, obwohl sie nur eine sehr, sehr kleine Fläche ist, dann das ganze Gebäude aller seiner Ableitungen errichten kann, also wie er da das beschreibt, diesen Übergang. Da gibt es eine Stelle, wo man ihn genau dabei beobachten kann, wie es ihm darum geht, immer exakt dieses Equilibrium zu halten. Da gibt es am Ende der ersten Meditation eine Stelle, wo er davon spricht, wie, jetzt habe ich das alles in Zweifel gezogen. Und doch ist es so, dass die, wie er sagt, gewohnten Meinungen unablässig wiederkehren. Die haben so eine Tendenz, mich wieder dann doch ja eigentlich an das alles wieder zu glauben und anzunehmen, dieser Zweifel, den ich da führe, der sei nicht echt. Also das ist übrigens auch eine Sache, die man gegen viele Descartes-Interpreten geltend machen muss, die sagen, dieser Zweifel sei nur ein hyperbolischer Zweifel, oder sozusagen ein vorgespielter Zweifel und nicht ein ernsthafter Zweifel, das lässt sich nicht aufrechterhalten, weil er selber davon spricht, dass er den Zweifel sozusagen immer, wenn ihm der Verdacht kommt, den würde er sich nur vorspielen, sozusagen sofort unbedingt zu einem echten Zweifel machen will.
Was man übrigens auch berücksichtigen muss, zum Beispiel bei so Überlegungen wie zu den Gottesbeweisen, muss man zumindest im Auge behalten, dass er, wenn er noch einmal einen zweiten Beweis führt, auch immer an solchen Stellen, die darauf referiert, dass es immer ja trotzdem wieder zweifeln kommen können, obwohl er ja eigentlich schon einmal ein Argument dafür gebracht hat.
Richtig, ja, ja. Und das sagt er dann eben an dieser Stelle, diese radikale Arbeit ist eine sehr mühevolle Sache, denn, ich zitiere das jetzt, eine gewisse Trägheit führt mich immer wieder zur gewohnten Lebensweise zurück. Und an diesen Stellen sagt er dann ausdrücklich, und da muss ich mich zusammenreißen und jetzt noch einmal sozusagen dieses Feeling von Radikalität in mir extra erzeugen. Also ich muss sozusagen, wenn die eine von den beiden Seiten zu dominieren beginnt, unbedingt wieder die andere verstärken. Man muss sich extra zusammenreißen. Also das ist eine sehr, sehr wichtige Sache, die ganz, da möchte ich dann ja auch noch was sagen vielleicht, was daraus folgt über sein Verständnis, wie der Prozess der wissenschaftlichen Erkenntnis eigentlich jetzt dann im Großen vor sich geht. Vielleicht darf ich noch was zu diesen sogenannten Regeln der provisorischen Moral dazu sagen, aus denen Ihre letzten Zitate da waren, also aus denen diese Empfehlung einer konservativen Einstellung heraus gelesen werden kann. Da möchte ich ein bisschen einen ganz kleinen extra Punkt machen. Die bekannteste dieser Regeln ist ja eigentlich die zweite. Das ist die besagt, mein Grundsatz war, in meinen Handlungen so fest und entschlossen zu sein wie möglich und den zweifelhaftesten Ansichten, wenn ich mich einmal für sie entschieden hätte, nicht weniger beharrlich zu folgen, als wären sie ganz gewiss. Hierin ahmte ich die Reisenden nach, die, wenn sie sich im Wald verirrt finden, nicht umherlaufen und sich bald in diese, bald in jene Richtung wenden, noch weniger an einer Stelle stehen bleiben, sondern so gerad wie möglich immer in derselben Richtung marschieren und davon nicht aus unbedeutenden Gründen abweichen sollten. Die ist in zweierlei Hinsicht besonders interessant, nämlich erstens, weil sie am direktesten genau dem widerspricht, was er als Theoretiker will, also was er als Theoretiker, als Philosoph in der entlasteten Situation haben möchte, wo er jedes Vorurteil auflösen möchte, während er hier ja sagt, wenn ich einmal ein Vorurteil habe, dann ist er noch immer das Beste, bleib immer dabei, als dass ich es sozusagen herumprobiere und gegen ein anderes, sagen wir zum Beispiel mal, eintausche.
Ja, aber so einen Zug auf einen, sozusagen in einer Richtung zu bleiben, ja, den gibt es natürlich schon in der theoretischen Philosophie.
Natürlich, aber sozusagen auf der Grundlage, nur auf der Grundlage, in der Theorie darf es das nur auf der Grundlage geben, dass ich eben ein absolut gewisses und sicheres Fundament habe. Das heißt, dass ich etwas habe, wo ich kognitiv orientiert bin, auch wenn es nur in einem Umkreis von 1 Zentimeter jenseits meiner Nasenspitze sein sollte. Aber sicher muss es sein, also von Wahrheit nicht reden. Also deswegen ist sie interessant, diese Maxime. Sie ist aber auch aus einem philosophiegeschichtlichen Grund sehr, sehr interessant, weil nämlich insbesondere im 20. Jahrhundert ab den 20er Jahren, Zwischenkriegszeit, vor allem in der deutschen Philosophie, sich so eine konservative Richtung herausgebildet hat, die sich selbst ja auch mit diesem Begriff des Dezisionismus verstanden hat. Also Carl Schmitt, der Theologe Friedrich Gogarten, der deutschstümmelnde Philosoph Martin Heidegger, das sind Vertreter eines politischen, eines theologischen, eines existenziellen Dezisionismus, die genau da, und deren Tradition ist ja auch nach dem Zweiten Weltkrieg noch lange unter verschiedenen modernistischen Verkleidungen zum Teil fortgeführt worden, die sich teilweise auf diese Maxime berufen haben und gesagt haben, wir stehen ja immer unter einer Art von Entscheidungsdruck, den wir theoretisch gar nicht einholen können. Also müssen wir zum Prinzip unserer Philosophie, dieses Ausgesetztsein in ein Unbekanntes, wo wir nur uns selbst und so weiter als Richtschnur haben, dieses Existenzielle, müssen wir das zum Prinzip unserer Philosophie machen. Und da ist schon ganz wichtig, dass man sich vor Augen hält, welcher Unterschied da besteht. Weil die machen genau das zum Prinzip einer Philosophie, was für Descartes eben das Gegenteil des Prinzips einer Philosophie ist, sondern nur ein Mittel ist, an diese Maximen sich zu halten, um eine ganz andere Art von Theoriebildung und Philosophie zu entwickeln. Also das ist bei solchen Philosophen wie dem Hermann Lübbe zum Beispiel noch in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts einfach eine wirklich böse Entstellung dessen, welchen Stellenwert dieser Gedanke bei Descartes eigentlich hat. Aber das war nur eine kleine Anmerkung nebenbei. Das, was an der ganzen Sache wirklich für ihn selbst im Weiteren dann entscheidend ist, ist eben die Frage, wie wird bei ihm jetzt wirklich das Verhältnis von insbesondere philosophischer Theoriebildung, wissenschaftlich-philosophischer Theoriebildung zum praktischen Leben gesehen. Und da muss man unbedingt mit einkalkulieren, dass Descartes ein sehr, sehr differenziertes Bild vom wissenschaftlichen Fortschritt gehabt hat, das keineswegs damit beschrieben werden kann, dass man sagt, das war sozusagen der Erfinder und der große Champion des Schreibtischrationalismus. Oder nicht eigentlich Schreibtisch, sondern eben im Wintermantel vor dem Kamin des gemütlichen Indoor-Rationalismus, der glaubt, man kann die Prinzipien von allem, was kreucht und fleucht, sich so quasi aus dem reinen Denken entwickeln. Das war er eben überhaupt nicht. Sondern er hat genau gesehen, dass sein eigentliches Descartes hat immer bei diesen Versuchen einer radikalen Begründung der Philosophie, der Wissenschaft, diese Argumentationsgänge als Mittel zum Zweck gesehen. Für Descartes war nicht die Einsicht, ich denke, also bin ich, irgendwie das Allerhöchste oder das Ziel sozusagen seines Philosophierens, sondern das war ein Mittel. Und diese gesamte Ebene philosophischer Grundlagenforschung für die Wissenschaft ist eine instrumentelle Angelegenheiten, ist ein Mittel, um ein Maximum an nützlichen Erkenntnissen auf sichere Weise zu entwickeln. Das heißt, er hat immer gesehen, ein Kontinuum zwischen diesen sogenannten rationalistischen Argumentationsgängen und der empirischen Forschung. Hat aber in der sechsten Partie, im sechsten Teil des Discours de la Méthode, deutet er einige solche wissenschaftspolitische Vorstellungen an, die er hat. Und da sagt er, in der Wissenschaft geht es darum, die Beobachtungen, die wir wirklich machen, über die Dinge, wie sie sich in der Natur verhalten, zu präzisieren, zu vermehren, besser zu verstehen und zu systematisieren. Und das sind Dinge, die überschreiten die Möglichkeiten, die ein Einzelner in seinem Leben hat, und vor allem die, die er hat, wenn er immer nur im Winterrock an seinem Kamin sitzt. Er sagt auch selber, sein Ziel in der Philosophie, das Ziel seiner Philosophie ist, zu einer Wissenschaft zu kommen, die ihm erlaubt, medizinische Erkenntnisse weiterzuentwickeln, die den prekären Situationen, also was man heute als Sozialmedizin oder sowas bezeichnen würde, damit Medizin in dieser Zeit sozusagen gerecht werden können, die den Anforderungen geben. Also empirische Forschung. Er sagt aber auch über die empirische Forschung, die nur im großen Maßstab von einer Gesellschaft im Allgemeinen betrieben werden kann, dass ein entscheidender Punkt diese Entlastung der Forscher ist. Also auch die empirische wissenschaftliche Forschung, wenn für sie einmal rationale Grundlagen bestehen, ist etwas, was immer betrieben werden muss, auf dem Weg, dass man den Forschern oder Forschergruppen einen Freiraum verschafft und nicht so funktionieren kann, dass man von wo außen irgendwelche Ziele vorgibt, weil die immer dann das Problem mit sich bringen, dass die eben von Vorurteilen definiert sind, die diesen Prozess, der die Wissenschaft begründet, nicht durchlaufen haben, diesen Reinigungsprozess. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und das Letzte, was man jetzt dazu zu diesem Komplex noch sagen muss und was uns ja dann zu einem anderen Thema führen wird, das hat zu tun mit dem Begriff der Moral. Es handelt sich bei diesen Regeln ja um Regeln einer provisorischen Moral. Diese Regeln der provisorischen Moral sollen die Theoriebildungssituation entlasten. Warum haben wir aber, wenn man jetzt auf die Seite der Moral schaut, selbst, warum haben wir eine provisorische Moral? Ganz genau aus dem Grund, weil wir keine definitive Moral haben. Und wir haben deswegen keine definitive Moral, weil wir noch keine Theorie dafür entwickelt haben, weil wir zu wenig wissen darüber, wie wir ohne unsere Vorurteile sozusagen zurückzubeziehen, den Entscheidungsdruck, den der Alltag bringt, bewältigen sollen. Das heißt, in Wirklichkeit ist es so, dass feststeht, welches die prioritäre Aufgabe der Wissenschaft ist. Die wichtigste Aufgabe der Wissenschaft ist herauszufinden, was uns ermöglicht, uns von der provisorischen Moral zu befreien und eine definitive Moral zu entwickeln. Das muss als erstes gemacht werden. Und der entscheidende Punkt, dabei die entscheidende Frage, die sich mit dieser wissenschaftlichen Aufgabe stellt, ist einfach die Frage herauszubekommen, was ein Mensch ist. Denn das ist sozusagen immer, dieser Kontext ist immer gegeben, wenn ein Mensch vor einer Entscheidung steht. Entscheidungssituationen können von unabsehbar verschiedener Art sein. Aber eines ist in so einer menschlichen Entscheidungssituation immer da und immer gleich, und das ist der Mensch. Und wenn der nicht weiß, wie er selber funktioniert, was er selber ist, wenn er sich selber nicht kennt, dann ist immer eine Unsicherheit, dann ist immer sozusagen kognitiv unterbestimmt, was er eigentlich für einen Weg einschlagen soll. Das heißt, es gibt bei ihm eine wissenschaftliche Frage, die von seiner allgemeinen Konzeption von Wissenschaft her, die ist, die als erste behandelt werden muss, und das ist die Frage, wir müssen herausbekommen, was eigentlich ein Mensch ist. Und diese Frage hat er in einem nirgends so ausführlich behandelt, wie in einem Text, der sehr, sehr spät erst erschienen ist und einen Titel trägt, der gar nicht so unbedingt verrät, worum es da eigentlich geht. Die Leidenschaften der Seele, Les Passions de l'âme, das ist ein Text, der erst ein Jahr vor seinem Tod zum Druck gegeben wurde, also im Jahre 49, aber schon einige Jahre davor hat er die wesentlichen Inhalte dieser Abhandlung konzipiert und sehr, sehr vieles, was da drinnen steht, in verschiedenen Briefwechseln auch geklärt. Also vielleicht kann ich nach einer Pause, darf ich noch ein bisschen was zu diesem Buch dazu sagen.